das wäre für mich dann auch Marketing heute, ne? So ein Transformationsthema. Nenn mir, was du erreichen möchtest, nenn mir deine Ziele, wo du die erreichen möchtest, und dann sind wir die Experten, um dir zu sagen, was du dafür brauchst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen, im Hier und Jetzt. Heute dreht sich wieder alles um professionelles B2B-Marketing. Unser Thema: Zukunft braucht Daten und Menschen, die sie lesen können. Mein heutiger Gast ist hierbei Pionier und Treiber vom datengetriebenen Marketing. Er verantwortet bei Festo das Marketing als Director Global Market Communication. Vielleicht kann man seine Suche nach der perfekten Denklogik so beschreiben: Daten alleine sind keine Erkenntnisse, oder vielleicht auch Daten, Marke, Menschen. Wir werden es erfahren und begrüßen herzlich Dominik Heigemeier.
Hallo Stefan.
Schön, dass du da bist hier bei uns heute aus den Inwerf-Studios in Heilbronn, unserem Zukunftslabor für AI-Hybridproduktion. Vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen.
Ja, also wie du gesagt hast, bei Festo aktuell verantwortlich für das Thema globales Marketing. Habe über 20 Jahre immer eine marketingnahe Funktion ausgefüllt. Das ist so meine Passion, ne? Da fühle ich mich wohl. Habe unterschiedliche Branchen durchlaufen. Ich war in der Sportartikelindustrie, ich war in der Energiewirtschaft, ich war im Carsharing und bin jetzt bei einem Automatisierungsunternehmen.
Okay,
ja. B2C, B2B, also insofern glaube ich, habe ich einen ganz guten Erfahrungsschatz aufgebaut über die letzten 20 Jahre und habe auch da extrem viel Transformation im Marketing mitbekommen. Und wenn man es einfach gucken, was in den letzten Monaten und Jahren gerade für eine Dynamik entsteht und das Ganze jetzt auf 20 Jahre zurück gedacht, hat man einiges erlebt.
Ja. Ja, da sind wir nun mittendrin. Das kriegen wir als Agentur natürlich auch täglich mit, dass da immer wieder neue Sachen um die Ecken kommen. Aber trotzdem erstmal die Einstiegsfrage: Was ist Zukunft für dich?
Zukunft ist für mich das, was vor uns liegt. Und wenn es vor uns liegt, ist es noch gestaltbar. Und das ist so mein Credo, ne? Also lass uns diese positiven Opportunities sehen, die die Zukunft mit sich bringt. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit Dinge gemacht, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht haben. In der Zukunft können wir es anders machen. Und deswegen sehe ich die Zukunft grundsätzlich als etwas sehr was Positives, weil wir eben noch Handlungsfähigkeit haben und weil wir sie gestalten können.
Diese Möglichkeitsräume, die da vor einem liegen,
also
die zu
weniger
schöpfen.
Oh mein Gott, was kommt da auf uns zu, sondern es ist eine Möglichkeit.
Lass uns jetzt zuerst mal auf Festo kommen. Und da muss ich ja aus meiner Agenturerfahrung, war das für mich immer ein Unternehmen, eine Marke, die exzellente Markenführung gemacht hat. Aber vor allen Dingen habe ich es auch immer so als Innovation pur eigentlich im Hinterkopf. Und wir haben ja da so Flugobjekte teilweise im Hinterkopf und die so die Tierwelt nachahmen. Und als ich das alles so mit den Kollegen durchgesprochen habe, haben wir auch gesagt, wo machen wir den Podcast? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen noch ein bisschen Eindruck schinden bei dir. Und deswegen sind wir hier in den Inwerf-Studios und wie gesagt, so unser Tech-Labor. Und da entstehen ja dann Shows für Unternehmen, Produktshows, Livestreams, aber auch AI-Filmproduktionen für Geberit, Heidelberger Druckmaschinen oder die Bechtle AG. Und das ist jetzt Ende des Werbeblocks. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht, wenn du Festo noch mal so von außen beschreiben würdest, was macht das Unternehmen aus und was sind so die wirklichen Assets, warum das bei mir vielleicht auch so einprägsam gelandet ist, die Marke?
Das ist eine super spannende Frage. Wenn du sagst, was macht das Unternehmen aus, dann würde ich sagen, das sind es auf alle Fälle zwei Dimensionen. Also die Dimension, die für uns intern eine extrem wichtige Rolle spielt, ist, dass wir als Familienunternehmen extrem wertebasiert sind, dass wir daraus resultierend eine sehr hohe Loyalität haben. Das heißt also, eine feste Zugehörigkeit von 20, 30 bis 40 Jahre ist die Normalität. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren dabei, habe quasi meine Probezeit gerade beendet.
Also du hast noch 10 Jahre mindestens also, vor dir.
Okay. Insofern, da merkt man, da ist extrem viel Loyalität und die hat dazu geführt, dass extrem viel Know-how im Unternehmen ist und auch bleibt. Ja? Und das, glaube ich, befähigt uns dann für die andere Dimension, dass wir am Markt über die letzten Jahrzehnte eigentlich als Innovationsführer bekannt sind. weil wir immer wieder in dieser industriellen Automatisierung irgendwie so einen Gamechanger reingebracht haben, ob das die erste Ventilinsel war, ob das jetzt die erste KI-Funktion auf einer Ventilinsel ist, wo man sagt, ihr seid der Vorreiter, ihr habt immer den Kunden-Painpoint so stark im Blick, dass ihr schon mit euren Produkten eigentlich nach vorne denkt. Und weil du gerade die Flugobjekte angesprochen hast, jetzt würde man sich natürlich die Frage stellen, was hat das mit dem Kernbusiness zu tun? Prinzipiell sehr wenig. Aber das ist natürlich etwas, was dieses Markenimage Innovation extrem auflädt. Und Hannover Messe ist tendenziell auch immer ein Ort, wo wir genau mit diesen Flugobjekten dann auch vielleicht die Tagesschau-Präsenz bekommen, die man mit einem normalen Produkt nicht bekommen würden.
Also jetzt machen wir mal so richtig schön Break hier, nicht als Aufnahmestopp, aber ja. Wir haben ja ein Flugobjekt dabei, Chris. Jetzt musst du mal von der Kamera weg und das mal einfach kurz holen. Also das ist so richtig schön improvisiert, aber das kriegen wir ja heute hin. Dass du es einmal so in die Kamera hältst. Für alle, die eben nur heute zuhören, gerne auf YouTube auch reinschauen, dann seid ihr auch live bei uns hier im Studio und könnt es mitkriegen. Okay, das sind die.
Ja, also das ist zum Beispiel unser Bionic Schmetterling. Leichtbau, 3D-Druck, Mikromotoren, das ganze Ding wiegt wenige Gramm. Kannst du gleich mal in die Hand geben. Wir haben damit natürlich, was machen wir damit? Wir demonstrieren, bis zu welcher Extremausprägung die Technologie, die wir in der Automatisierung verkaufen, auch anwendbar ist. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der Formel 1. Mhm. Also wir sind hier in Heilbronn, da ist Neckarsulm auch nicht weit und Audi steigt jetzt in die Formel 1 ein. Mhm. Die machen das ja nicht, weil sie daraus irgendwie den neuen Getriebestrang für den A6 ableiten, sondern weil sie sagen, wir reizen Technologie aus, natürlich auch aus Imagegründen. Und es gab durchaus auch einige Entwicklungen, die später ihren Einzug in eine Serie gefunden haben, gerade aus diesem Thema Greifer. Da haben wir uns anfangs am Elefantenrüssel orientiert.
Okay.
Und mittlerweile gibt es verschiedene Greifer, die eben genau die unterschiedlichsten Formen dann aufnehmen können.
Okay, der fliegt heute nicht, haben wir gelernt.
Der fliegt nicht, aber, nein, der hat einen kleinen Unfall auf der Hannover Messe.
Ja, okay, da kommen wir auch gleich zur Hannover Messe. Da ist ja irgendwo auch die Welt gerade wieder zusammengekommen, genau. Ja, klasse. Ja, Chris, siehst du, so bist du auch im Bild. Wunderbar, danke dir. Genau. Und trotzdem kann man ja noch so ein paar Zahlen und Fakten, über 20.000 Mitarbeiter, glaube ich.
Genau, über 30.000 Produkte,
auch sehr 4 Milliarden ungefähr Umsatz, so ganz grob. Und das sind natürlich schon beachtliche Zahlen.
Ja. Und dann natürlich auch mittlerweile, ich habe vorhin gesagt Familienunternehmen, aber eigentlich sind wir ein globaler Konzern. Wir haben Vertriebsniederlassungen in knapp 60 Ländern.
Okay.
Wir sind in 8 Vertriebsclustern organisiert. Also wir sind aus unserer Esslingen-Organisation heraus mit der ganzen Welt in Kontakt und das tagtäglich.
Und dann gibt es ja noch diese Experience Center, die ihr so sehr verteilt habt. Das sind ja so kleine Erlebniswelten, wo man auch anfassen kann und wo man auch in Workshops, glaube ich, eure Produkte, eure Mechaniken erspüren kann. Ne?
Ja, da war die eigentliche Idee dahinter war, Messe ist ein Touchpoint, aber Messe ist meistens, ich bin einer von vielen Ausstellern und ich gehe eher hin, um Innovationen kennenzulernen, Neuheiten zu sehen. Aber wenn ich in dieser Entscheidungsfindung näher an der Maschinengeneration bin, dann habe ich konkrete Fragestellungen, die möchte ich auch mal auf Machbarkeit prüfen. Und dann steige ich eigentlich in so eine klassische Projektdiskussion ein. Mhm. Und die findet nicht auf der Messe statt und die findet vielleicht auch nicht beim Kunden im Besprechungsraum statt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich eine Begegnungsstätte schaffen, wo wir mit unseren Experten und den Experten des Kunden zusammenkommen können und wirklich auch gemeinsam Zeit investieren können in Lösungsfindung. Und dann kommt wieder das klassische Thema, wir sehen uns als Berater des Kunden an der Stelle.
Das seid ihr ganz nah, als auch so wie wir als Agentur ticken. Also wirklich Sparringspartner auf Augenhöhe, das nächste Level gemeinsam erreichen im Endeffekt. Ne? Ja, cool. Du als Person machst globales Marketing, schon lange hast du gesagt. Wenn du hast gesagt, was dich antreibt, vielleicht kannst du es noch ein bisschen spezifizieren, warum du da gelandet bist im Marketing und was dich da morgens eigentlich immer wieder auch motiviert, nicht nur nach Esslingen, sondern grundsätzlich in die Welt zu fahren.
Warum bin ich dort gelandet? Ich glaube, das hat sich von Anfang an schon abgezeichnet. Also ich habe Sportökonomie studiert. Ne? Mhm. Da gab es verschiedene Berufsbilder. Eines war immer die Nachfolge von Uli Hoeneß anzutreten.
Okay, ja,
auch viele meiner Kommilitonen sind auch im Fußball oder im Verbandswesen gelandet. Aber ich habe immer die Marketingseite daran spannend gefunden. So ein bisschen geprägt von Brands wie Adidas, Puma, Nike. Na, was machen die vermarktungstechnisch und Produkte? Und bin so in der Skiindustrie gelandet, weil ich begeisterter Skifahrer bin und dann hat man quasi das Hobby, die Passion zum Beruf gemacht.
Schon mal nicht ganz so schlecht am Anfang.
Genau, ja. Und dann war einfach, dass man hatte auch mit Ski natürlich ein hochemotionales Produkt. Ja. Na, das ist sehr einfach zu vermarkten. Und das war für mich der Einstieg ins Marketing. Und dabei eigentlich immer dann dabei geblieben, gesagt habe, das ist ein Berufsfeld, das macht mir Spaß. Hat immer eine enge Verknüpfung mit Vertrieb. Also man sieht sofort diesen Impact und das ist mir wichtig. Ich möchte Wirksamkeit sehen, ich möchte Impact sehen. Und was motiviert mich? Eigentlich vor allem das, dass ich merke, wie ich und mein Team und meine Organisation eigentlich tagtäglich Einfluss nehmen können auf eine Entscheidungsfindung des Kunden. Und damit fast sogar auch manipulativ dafür sorgen können, dass man sich in unsere Richtung entscheidet. Und das ist eben dann kommen wir weg von, ich mache mal hier irgendwie ein Newsletter und mache mal da eine Webseite, sondern muss es eigentlich so ein Gesamtkonstrukt werden. Und das ist ja dann das, was wir dann mit Sicherheit auch in der nächsten Stunde noch drauf kommen werden. Wie spielen Daten da rein? Was hat das mit der Customer Journey zu tun?
Genau, etc. Genau. Und gibt es so einen Moment, weil du hast ja eine ziemliche Klarheit in dem, wie du deinen Beruf oder wie du dich selbst beschreibst, gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, es war ein Scheitern oder irgendein Durchbruch, der dich so geprägt hat in der Vergangenheit, wo du sagst, also da habe ich eigentlich jetzt verstanden, wie der Weg oder wie der Hase so läuft.
Also für mich eine wirklich wegweisende Entscheidung war damals, und zwar nicht aus Unternehmenssicht, aber als ich in meinem Werdegang ich war damals bei der ENBW, Energiewirtschaft, bin dann zu Car2Go gegangen. Car2Go war das Carsharing-Startup von Daimler.
Und dann irgendwann noch BMW drin, glaube ich.
Genau, dann haben die sich gemerged.
Und jetzt ist nicht mehr viel BMW, da. Ne?
Jetzt, ja, okay. Nicht mehr. Aber damals, ich kam aus einem B2B-Marketing, Energiewirtschaft. Da waren die ganz klassischen Maßnahmen. Wir gehen auf Messen, wir machen Kunden-Events, wir machen Broschüren, wir senden ein Newsletter aus, wir brauchen eine Webseite. Und dann kam ich bei Car2Go auf einmal mit dem digitalen Geschäftsmodell in Berührung. Digital deswegen, weil im Endeffekt war es App-basiert. Wir hatten eine App, über diese App musste ich Mitglied werden, über diese App musste ich die Fahrzeuge buchen. In dieser App konnte ich meinen Trip planen, meine Reservierung machen. Was hat das im Hintergrund bedeutet? Ganz, ganz viele Daten. Verhaltensdaten, Bewegungsdaten, Transaktionsdaten etc. Und das war für mich eine komplett neue Welt. Ich kam aus diesem sehr klassischen Marketing, B2B-Marketing, und auf einmal war ich in einer Welt, wo wir Heatmaps hatten, wo wir Bewegungsdaten von Fahrzeugen uns angeguckt haben und dann den Auftrag bekommen haben. Wir stellen fest, die Fahrzeuge landen am Freitag um 18 Uhr immer alle irgendwie im Wohngebiet. Ich will die aber wieder im Stadtzentrum haben, weil die Jugend, die dann abends unterwegs ist, soll die eigentlich ja benutzen. Was können wir tun, kurzfristig? Und so kam dann dieses Thema verhaltensbasiertes Marketing, Trigger-E-Mails etc. Und deswegen sage ich, das war für mich so ein Wendepunkt, weil da habe ich gemerkt, Marketing ist mehr, als jetzt einfach nur ein paar Content-Assets zu produzieren und die zu verteilen.
Ja, okay. Ja, da kommen wir nachher nochmal mit dem Datengetriebenen zurück. Das hast du also eigentlich aus den Stationen davor mitgenommen und sicherlich auch auf der Hannover-Messe kommuniziert oder in eurem Stand erlebbar gemacht. Aber lass uns da mal auf die Hannover-Messe, weil die war jetzt erst letzte Woche. Was ist so dein Eindruck von der Stimmung? Darauf müssen wir einfach nochmal eingehen in diesem Jahr auf der Messe. Ich glaube, ihr wart da, das war kein Thema, aber ihr habt auch ein bisschen zurückhaltender agiert, so wie du mir im Vorgespräch genannt hast.
Genau, absolut. Also wir haben uns, und ich würde sogar sagen, nicht nur ein wenig zurückhaltender, wir haben schon unseren Auftritt deutlich reduziert. Das hatte natürlich mehrere Gründe. Zum einen, und ich bin durchaus auch etwas kritisch mittlerweile gegenüber der Hannover Messe, weil ich mich tatsächlich frage, ist dieses Siegel, das die Hannover Messe über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte getragen hat, ist es noch so präsent? Die Hannover Messe war seit jeher die Weltleitmesse für Automatisierung, für Industrie, aber natürlich ganz stark geprägt auch von diesem Thema Made in Germany als Qualitätssiegel. Jetzt nehmen wir alle gerade so eine geopolitische Verschiebung wahr und auch dieses Siegel hat vielleicht so ein bisschen Kratzer bekommen. Und deswegen war es total spannend zu sehen im Vorfeld. Wir waren auch sehr unsicher, wie wird die Stimmung in Hannover sein, die du gerade ansprichst. Wie kollaborieren die Unternehmensvertreter mit Politik, Kunde? Wer kommt? Wer nimmt sich die Zeit? Jetzt ist Hannover auch nicht unbedingt der Nabel der Welt. Deswegen war immer schon die Frage, was hat es mit globaler Besucherschaft auf sich? Was man feststellen musste, und das fand ich eigentlich total positiv, die Gespräche, die wir hatten auf der Hannover Messe, die waren sehr intensiv. Das heißt, wir waren uns alle unserer Verantwortung bewusst, dass wir gemeinsam diesen Standort Deutschland aufrechterhalten müssen. Aufrechterhalten müssen, auch als Innovationsstandort, auch als Botschafter in die Welt. Und das haben wir daran gemerkt, dass wirklich große Kunden von uns mit dem C-Level, Top-Management, okay, sich für 2-3 Stunden gemeinsam mit unserem Stand und unserem Management unterhalten haben und einfach versucht haben, so Lösungen zu erarbeiten. Das sind vielleicht Projekte noch in weiter Ferne, aber wir wollen es mit euch machen.
Aber man denkt in die Zukunft.
Genau, man denkt in die Zukunft. Wir wollen es mit euch machen und wir wollen es mit euch machen, weil wir nach wie vor auch da die Innovationskraft sehen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass gerade auch viele chinesische Anbieter jetzt mehr und mehr auch in der Automatisierung nach Europa gehen. Die wären auch eine Option. Und deswegen war es eigentlich schön zu sehen, dass man schon den Zusammenhalt gespürt hat, der deutschen Maschinenbauer mit den Komponentenlieferanten. Und dass wir auch, wenn man jetzt mal so auf Performance an der Messe geht, jetzt haben wir zwar den Stand deutlich reduziert, wir haben auch unser Standpersonal dadurch deutlich reduziert, aber wir haben annähernd die gleiche Anzahl an Leads generiert wie in den Vorjahren. Und die Quote dieser Leads, die war extrem gut. Also sehr viele neue Kontakte. Und das ist für uns gerade extrem wichtig, weil wir ja gerade auch in viele Wachstumsfelder reingehen, wo wir vielleicht historisch noch nicht so präsent sind und damit auch noch nicht das Buying Center so identifiziert haben. Und wenn du dann auf der Hannover-Messe knapp 60% neue Kontakte identifizierst, ist das wunderbar, nicht nur fürs CRM-System, sondern eben auch für die Vertriebsarbeit. Und wenn dann auch ganz, ganz viele dieser Gespräche auch noch mit einem, ich habe ein konkretes Projekt im Hinterkopf, dann ist es eben nicht nur, lass uns mal einen Kaffee trinken und ein bisschen gucken, was ihr an der Pipeline habt, sondern ist es, ich habe ein Thema, das steht an und da müssen wir jetzt in eine Lösungsfindung kommen.
Und die Internationalisierung hat auch funktioniert oder nicht?
Ja, im Maße, wie sie in Hannover immer funktioniert. Ja, es ist nach wie vor eine sehr deutsche Messe. Ja. Der Anteil international war okay. Ich glaube, am Ende waren es jetzt ein Drittel internationale Besucher.
Weil es gab ja da auch wieder irgendwie Flugverkehr, irgendwelche Streiks, auch noch kurz mittendrin oder davor. Nach Corona war ja eigentlich so ein Credo, dass man gesagt hat, man macht es hybrid. Ja. Was ist denn daraus geworden? Ich meine, da denken wir immer, Mann, Leute, es kann doch nicht wahr sein. Da hat man was entwickelt, da hat man auch nachhaltig vor, während, nach der Messe Kontaktpunkte erreicht, die man sonst nie empfangen hat. Warum machen die Unternehmen das nicht mehr? Das interessiert mich jetzt ganz persönlich natürlich.
Super spannende Frage. Ich hatte ja auch gesagt, ich frage mich, wie viele der Messen, die für 2-3 Jahre pausieren mussten, überhaupt jemals wieder zurückkommen. Ja. Komischerweise sind es jetzt mehr als vorher. Okay. Na, mit dieser Spezialisierung in Bereichen wie Battery, Hydrogen, Semicon etc. Warum machen Unternehmen das nicht mehr? Ich glaube, wir haben schon auch, wie jeder, in die Technologie investiert, um kurzfristig in der Lage zu sein, den Kundenkontakt aufrechterhalten zu können. Aber was gefehlt hat, und das glaube ich hauptsächlich auch aus vertrieblicher Sicht, dieser persönliche Kontakt. Und das war auch das, was mir jeder Vertriebsmitarbeiter quasi freudestrahlend wieder berichtet hat als die erste Messe. Endlich sitze ich wieder Mensch zu Mensch gegenüber und habe diesen persönlichen Kontakt. Diese virtuelle Barriere, die gefühlt dennoch da ist, ist, glaube ich, das Haupthindernis. Man sagt, wir haben ganz, ganz viele digitale Touchpoints. Das ist auch gut so. Und ich glaube, auch die ganze Informationsbeschaffung wissen wir, dass die größtenteils digital stattfindet. Aber umso wichtiger ist es vielleicht dann doch punktuell noch mit Menschen wirklich real zu tun zu haben, um dann diesen Vertrauensaufbau hinzubekommen.
Also unbedingt, das unterschreibe ich sofort. Ich glaube nur, dass man vielleicht diese Geschichte nicht zu Ende gedacht hat.
Ja, absolut.
Also wie man es verlängert und wann da natürlich irgendwo, Kai Halter sagt, B2B-Marken tragen Schuhe. Und da gebe ich zum Schluss die Hand drauf und das schafft Vertrauen, ganz klar. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
Da vielleicht ein Beispiel, wie wir es versuchen zu kombinieren, weil das ist, glaube ich, genau das, worauf du gerade auch abzielst. Du hast vorhin das Festo Experience Center erwähnt. Ja. Also eine physische Begegnungsstätte.
Genau.
Dazu muss ich aber einen Zeitinvest in Kauf nehmen.
Muss die Aktivierung vorher hinkriegen.
Wir müssen aktivieren und der Kunde muss sagen, ich nehme mir jetzt einen Tag Zeit. Ja. Ich fahre da 2 Stunden nach Esslingen oder Hannover oder Chemnitz, bin dann dort 2-3 Stunden. Also da erwarte ich dann schon ein Ergebnis. Wenn ich aber noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sage, der Tag ist es mir wert. Was haben wir gemacht? Wir haben so einen Piloten über Metaverse laufen lassen, ein virtuelles FEC. Das heißt, wir können eigentlich virtuell digital erstmal sagen, guck mal, wir schicken dir mal einen Link zu, dann treffen wir uns virtuell, Sales Engineer mit Kunde, in unserem virtuellen FEC. Dann geben wir dir mal so einen Blick, was möglich wäre, wenn wir uns demnächst physisch treffen? Mhm. Und das war so ein Ansatz, den wir beibehalten haben, um zu sagen, wir haben diesen virtuellen Raum, um vielleicht anzuteasern, mit wenig Aufwand, wenig Invest. Und wenn du dann überzeugt bist, dieser Besuch vor Ort hilft mir, dann kannst du auch als Kunde entscheiden, gehe ich in diesen Zeitinvest.
Darüber müssen wir uns im Nachhinein, glaube ich, nochmal unterhalten, weil da ist noch viel möglich. Ja. Und da ist, glaube ich, auch wirklich die Lead-Pipeline oder wie man dann auch immer dazu sagt, nicht wirklich sauber zu Ende gedacht. Ja. Okay, ja, Hannover Messe. Jetzt habe ich hier viele Fragen, die nicht jetzt mehr so wichtig sind, glaube ich. Aber es gab ja dann auch das Thema Defense-Park oder sowas. Was hat es mit euch gemacht? Also das ist natürlich schon, sage ich mal, jetzt in der Gesellschaft anders verankert durch die äußerlichen Einflüsse. Aber Trumpf hat ja auch eine große, lange Diskussion intern in der Familie gehabt, wie man sich da positioniert. In anderen Unternehmen produziert man schon fast, sage ich mal, oder ist Zulieferer geworden. Wie sieht es Festo? Wie steht Festo zu diesen Themen?
Also wir haben, wie alle anderen Unternehmen, uns auch die Frage gestellt, weil natürlich auch bei uns es über lange Jahre auch ganz klare Policy gab, wie wir mit so einem Thema umgehen. Jetzt in der Zeitenwende, wie es ja so oft gerne zitiert wird, beschäftigen wir uns mit dem Thema. Wir versuchen auch im Moment eher zu sondieren, was sind die Felder, die für uns vom Potenzial her attraktiv sind, aber gleichzeitig auch mit unseren Unternehmenswerten vereinbar sind. Mhm. Und deswegen werden wir also jetzt nicht knallerfall irgendwie die riesen Defense-Offensive ausrufen bei Festo, sondern wir sind eher gerade auf diesem Beobachtungsmodus. Der Beobachtung heißt, wir gehen natürlich in so einen Defense-Park in der Hannover Messe und gucken uns den an. Wir sind auch auf einigen Konferenzen unterwegs. Wir haben so ein kleines Team gebildet, was sich einfach jetzt mit dem Thema beschäftigt, um mal die Potenziale zu identifizieren, um auch mal den... Es ist ja auch ein neues Spielfeld, ne? Also da gelten ja ganz andere Regeln. Die müssen wir verstehen als Festo. Und können wir diese Regeln erfüllen und wollen wir diese Regeln erfüllen? Und insofern sind wir, glaube ich, ich würde es mal unter dem Begriff Scoping nennen.
Mhm. Okay. Also es ist noch nicht der Wachstumsmarkt. Festo Marketing, ja, oder das Marketing in einer komplexen Welt. Mhm. 30.000 Produkte, haben wir gesagt, 61 Länder, 35 Branchen, 300.000 Kunden, so ein paar Zahlen, was mir die KI ausgespuckt hat. Wie erklärst du Nicht-Marketer, was die größte Herausforderung bei deinem Marketing bei Festo ist? Ist es diese Vielfalt oder steckt da noch was anderes?
Hui, also es ist definitiv auch die Vielfalt, weil die Vielfalt natürlich dazu verleitet, alles machen zu wollen, und zwar für jedes Produkt, was dann aber ganz schnell an Grenzen stößt, was Ressourcen, Kapazität und Budget angeht. Gleichzeitig aber auch, und das ist das, was mich eigentlich mehr beschäftigt aus diesem Aspekt Transformation und auch Selbstverständnis des Marketings, wir sind halt in diesem Unternehmen seit jeher über die Jahre als eine Art klassischer Service Provider wahrgenommen worden.
Ein interner
Service. Intern. Mhm. Die Vielfalt der Produkte bedeutet auch, es gibt ganz, ganz viele Produktmanager, es gibt ganz, ganz viele Business Units und jeder dieser Produktmanager hat natürlich ein Baby und das ist sein Produkt. Und mit diesem Produkt möchte er maximalen Erfolg haben. Und da ist es vielleicht die Verschraubung, der Schlauch, aber vielleicht durch die hochinnovative Ventilinsel. Mhm. So, und jetzt, wenn ich eine Serviceeinheit habe und sage Marketing, dann ist natürlich der erste Impuls, macht mir mal Marketing dafür. Mhm. Und dann kommt man in so eine getriebene Haltung. Ne? Okay. Jetzt, ich brauche von dir eine Website, ich brauche von dir einen Flyer, ich brauche von dir einen Katalog, ich brauche von dir zwei Webbanner, ich brauche von dir das. Und das war jetzt auch mein Anspruch, als ich in diese Rolle gekommen bin, globales Marketing, vor 3,5 Jahren, zu sagen, ist das wirklich wirksam, was wir da tun? Oder liefern wir einfach ganz, ganz viel Output, aber keinen Outcome? Und warum lassen wir uns eigentlich vorschreiben, welche Maßnahmen benötigt werden? Also ich sage dem Produktmanager auch nicht, wie er sein Produkt entwickeln muss. Und ich sage auch dem Vertriebsmitarbeiter nicht, wie er seinen Kundentermin vorbereiten muss. Noch nicht.
Hast du gute Gespräche geführt, würde ich mal sagen, mit der Einstellung, oder?
Ja. Aber uns sagt man, ich brauche genau das und das. Und deswegen war das für uns jetzt auch so ein Transformationsthema. Und das wäre für mich dann auch Marketing heute, ne? Ja. So ein Transformationsthema. Nenn mir, was du erreichen möchtest. Nenn mir deine Ziele, wo du die erreichen möchtest. Und dann sind wir die Experten, um dir zu sagen, was du dafür brauchst.
Ah, das hört der Wojtek jetzt wahrscheinlich so gerne, weil diese Klarheit, die du reinbringst, die wünschen wir uns auch sehr oft in Briefinggesprächen, ja. Dass da wirklich irgendwo, da ist das Ziel und da wollen wir hin und wie ist der Weg, da sind wir natürlich dann, denke ich, ganz gut unterwegs. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du nicht für Marke zuständig bist. Und trotzdem, was du beschreibst, da geht es ja dann auch um eine durchgängige in der Kommunikation, um eine Markenidentität, die immer mit schwingt in dieser Produktvielfalt. Wie haltet ihr die hoch? Also das ist ja nicht nur das Corporate Design, das hatten wir am Anfang, das ist über Jahrzehnte exzellent, minimal hat sich immer wieder ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, vor 25 Jahren haben wir mal ein Mini-Web-Projekt für euch gemacht. Und da hatte ich dann ein riesenlanges, damals war es ein PDF, aber ich glaube, ihr habt intern große Ordner gehabt für das Corporate Design. Und bis man sich da mal zurechtgefunden hat. Aber es ist schon alles sehr exzellent in diesem Umfeld. Marke, Kommunikation schon von Anfang an, wie ich es kennengelernt habe. Wie haltet ihr diesen hohen Anspruch in der Kommunikation für die Marke?
Also wir halten den A, wie du gesagt hast, indem wir, was das Design angeht und auch vielleicht auch die einfachen Dinge wie Bildsprache, Tonalität etc., da haben wir vielleicht für uns zum Leidwesen manchmal ein sehr enges Korsett. Mhm. Das ist dann gerade, wenn man Kreativität ausleben möchte, auch gar nicht mal so einfach, weil man sehr schnell wieder mit den Leitplanken zurück, wenn man deshalb heißt jetzt Asset, versteht, dann ist das, glaube ich, etwas, dem man sich ergeben kann. Dann zu sagen, okay, das macht uns ja auch stark und das sorgt genau für diese Wiedererkennbarkeit. Ansonsten, ich glaube, wichtig in unserem Fall ist, dass wir eben genau diese Dinge gut verknüpfen. Weil wir werden in dieser Lead-Generierung, auch in all den Performance-Marketing-Aktivitäten nur erfolgreich sein können, die starke Marke über allem schwebt und wenn im Endeffekt wir top of the mind bei unseren Kunden sind. Und deswegen investieren wir natürlich von Markensicht auch extrem viel in eine gute Pressearbeit, in Positionierung von Themen, gerade, wir nennen es dann diese Bundestagsthemen, was ist wichtig in der Positionierung von Festo?
Klare Narrative, die man immer genau.
Und zum Beispiel Hannover ist da auch wieder ein wunderbares Beispiel. In Hannover kommen wir im Endeffekt von zwei Kommunikationsebenen. Wir kommen von der Brand-Ebene und von der Narrativebene und dann die Applikations- und Produktebene. Mhm. Und das ist die Kollaboration, die wir auch mit diesen organisatorischen Einheiten an der Stelle machen. Wir überlegen uns, die Brand-Ebene ist unangetastet seit vielen Jahren. Die Narrativebene ändert sich. Im Moment ist für uns das Thema Seamless Automation ein Hauptdifferenzierungsmerkmal, dass wir sagen, wir sind eigentlich nahezu der einzige Anbieter im Markt, der technologieneutral agieren kann, der in der gesamten Automatisierungspyramide aktiv ist.
Also nahtlose Automatisierung, genau, ja. Kann man das so...
Auch Kompatibilität mit anderen Controllern und Ökosystemen. Und vor dem Hintergrund sagen wir, das ist dann das Brand-Narrativ, ne? Die Positionierung als Seamless Automation-Partner. Und jetzt ist es dann unsere Aufgabe in Markkommen zu sagen, wie knüpfe ich an dieses Narrativ? Welche Beweisführungen bringe ich mit Applikationen, mit Produkten etc.? Und bei Hannover kann ich das deswegen so, ja, eigentlich fast schon mit Stolz sagen, weil wir da eben das wunderbar auf 900 Quadratmetern sichtbar gemacht haben, wie Brand und dann die eigentliche Kundenaktivierung zusammenspielen können.
Das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf die nächste Frage, was muss zentral gesteuert werden und was darf lokal variieren, weil da gehe ich ja auch wahrscheinlich diese Struktur runter, oder?
Ja, und jetzt gehen wir zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wie sind wir organisiert? 60 Landesgesellschaften in 8 Vertriebsclustern. Jetzt sind wir mittlerweile auf dem Weg, dass zumindest Marketing in den Clustern organisiert ist. Das heißt nicht mehr 60 Marketing-Einheiten, sondern 8 starke Marketing-Einheiten. Aber klar, da ist jetzt die große Frage, wie konsistent wird eine Marke weltweit gespielt? Das ist dann so die Aufgabe unseres Markenbeauftragten.
Okay.
Und gleichzeitig dann aber auch, wenn ich jetzt in das Thema global-lokal denke, dann stellen wir schon fest, dass ein Trend geht mehr zu einer Zentralisierung wieder.
Wieder? Okay. Mhm.
Das ist also spannend, sprich, ja. Wir haben weltweit Experten und wo können die am meisten Wirksamkeit erzeugen, wenn sie an einem global für Festo spannenden Thema gemeinsam arbeiten. Mhm. Und dann wird diese Kampagne sicherlich noch lokalisiert und mit ein bisschen lokalen Touchpoints angereichert, weil zum Beispiel auch nicht jedes Land ein Festo Experience Center hat. Mhm. Aber die Grundarchitektur von der Kampagne, die kann durchaus global aufgesetzt werden. Und deswegen enablen wir uns gerade als Organisation im globalen Marketing auch dahingehend, dass wir eigentlich immer global denken, und dann mit einem Local-Ansatz sagen, okay, und lokal wird es dann noch ein bisschen adaptiert. Aber wir könnten eigentlich aus dem Standort Esslingen heraus eine Kampagne weltweit live schalten.
Da seid ihr sicherlich einigen voraus. Aber das lassen wir mal so stehen. Okay. Datengetriebenes Marketing im B2B. Wenn man so ganz pauschal sagt, was ist da heute möglich? Wenn du das mal nur ganz grob, dann gehen wir ein bisschen tiefer natürlich. Aber was ist heute schon möglich aus deiner Sicht?
Also grundsätzlich glaube ich ja, wir haben Daten im Überfluss mittlerweile. Mhm. Was sich aus der Technologisierung der ganzen Plattformen ergibt und dann auch der Komplexität der Plattformen. Insofern, ob es Verhaltensdaten sind, Transaktionsdaten, die klassischen Stammdaten. Mhm. Jetzt sprechen wir aber nur über Daten, die wir bei Festo schon haben. Dann könnte ich ja auch noch über Third-Party-Plattformen noch alle möglichen Daten anzapfen. Deswegen, ich glaube, was heute schon möglich ist, ist, ich kann, wenn ich es systematisch und clever anstelle, diese Daten sehr gut verdichten, um sehr klare Profile zu entwickeln und möglicherweise auch Muster zu erkennen, die diese Profile mit sich bringen. Und wenn ich diese Muster jetzt aus einem Erfolgsfall projiziere auf die Zukunft, aber hier sprechen wir auch über Zukunft, dann glaube ich schon, dass wir in der Lage sind, zu antizipieren, bei welchem Kunden wir mit welchem Thema die größte Wahrscheinlichkeit haben, erfolgreich sein zu werden.
Ist CRM tot? Und war es noch nie wirklich wichtig?
Also ich habe gerade eher den Eindruck, dass CRM gerade in ganz neue Bedeutung kommt.
Wenn es gelebt wird.
Wenn es gelebt wird,
genau. Das ist immer dieser Kreislauf. Es werden große Systeme eingeführt und dann und jetzt können sie vielleicht automatisch gefüllt werden, sage ich
jetzt mal so. Zum Beispiel. Genau. Und vielleicht auch nicht nur mit internen Daten, sondern auch mit externen Daten. Und auf einmal poppt dann bei mir als Vertriebsmitarbeiter auf, dass es da gerade irgendwie Merchant Acquisition bei diesem Kunden gab und folgende Stellen ausgeschrieben sind und auch noch ein neuer Produktionsstandort in weiß Gott wo errichtet wird.
Und dann gibt es einen Begriff, Customer Data Platform, CDP. Mhm. Was ist das? Was macht ihr damit? Ist es, wie sagt man so schön, neuer Wein in alten Schläuchen? Wenn man so guckt, welche Player in dem Umfeld sich wieder positionieren,
frage ich mich manchmal. Oder ist es Automatisierung von bisher schon vorhandenen Prozessen und Tools? Also was wir halt festgestellt haben, und da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen aus, die Thematik Data-Driven Marketing, wie wir sie heute machen bei uns, die ist ja nur möglich, weil wir vor 5 Jahren eine relativ weitreichende Entscheidung für Festo getroffen haben. Ich glaube, für andere Unternehmen wäre das völlig normal gewesen, aber für uns haben wir gesagt, wir müssen in das Thema Daten investieren und wir müssen es in eine Geschwindigkeit investieren, die nicht Festo-like ist. Das heißt, das kann nicht am Standort Esslingen passieren. Mhm. Also haben wir in Barcelona ein, wir nennen es das Digital Sales Hub, gegründet. Mhm. Das war so ein bisschen so eine Art Startup mit dem Auftrag, ihr werdet im Endeffekt der Datenhub werden. Mhm. Das heißt, was braucht ihr dafür? Und dann ging die Reise los. Dann wurden entsprechende Profile dort rekrutiert. Also die Data Analysten, die Data Crawler, Data Engineers. Dann haben wir begonnen, den Data Lake aufzubauen.
Und du bist da schon involviert gewesen?
Nee, das war tatsächlich, ich bin ja jetzt seit 3,5 Jahren in dieser Rolle. Mhm. Das heißt, also derzeit war ich noch Marketing Vertrieb Deutschland. Okay. Und habe so aus der Ferne betrachtet. Aber mit dem Wechsel in die globale Rolle waren wir super eng in diesem Prozess. Data Lake wurde aufgebaut, ein strukturierter Data Lake, weil das ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste. Ich muss die Daten so ablegen, dass ich sie auch wieder finde. Dann haben wir natürlich an den Stellen auch viel die Erfahrung gemacht, wir sammeln erstmal alles, noch nicht wissend, ob wir das mal brauchen. Ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen, Daten, 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 Daten und sie werden nicht verwendet am Ende des Tages. Und über den Ansatz haben wir dann sehr schnell festgestellt, also wir können in unserer Segmentierung und in unserem Targeting von Kampagnen auf ganz, ganz viel Wissen zurückgreifen. Und dieses Wissen wurde uns dann manuell von den Kollegen in Barcelona immer zusammengebaut. Ne? Also man hat dann diese Zielgruppenmodelle manuell gebaut, cool, damit wir dann in die Richtung aktiv werden konnten. Mhm. Und es wird ja immer komplexer.
Und dann kommst KI. Du irgendwann, kommst dann du irgendwann Glück an die gehabt. Frage, kann man genau. sagen.
Also mache ich das jetzt mit weiteren Kapazitäten, weil wir im Endeffekt noch mehr Hände bräuchten, oder gibt es Tools, die das automatisiert möglicherweise in Echtzeit. Und die CDP, Customer Data Platform, mit der wir gerade eben so die ersten Gehversuche machen, ist im Endeffekt so eine Art Layer, den wir zwischen Data Lake und unseren ausspielenden Kanälen, also die Search Engines, die Marketing Automation und so weiter, mit reinmachen, um so ein Profil zu bilden, um so ein Segment zu bilden. Wir beschreiben dieses Segment, aber das ist dann quasi wieder der...
Also ihr promptet eigentlich die Befehle auch, ja, genau. Kann man sich also vorstellen.
Wir sagen, wir möchten eine Aggregation dieser Daten. Wir glauben, dass es einen Connect gibt zwischen, er hat verändert sein Webseitenverhalten, er war Teil dieser Kampagne, er hat gleichzeitig gerade diverse Touchpoints besucht. Und wenn genau diese Konstellation zutrifft, in dieser zeitlichen Abfolge, dann schieben wir den in diese Kampagne rein. Mhm. Und das wäre hoher manueller Aufwand. Und deswegen sagen wir, da ist eben so eine automatisierte Lösung, glauben wir, der Booster.
Darf ich fragen, was ihr da einsetzt? Ist das ein Produkt von einem Hersteller oder selbst entwickelt? Oder?
Das ist ein Produkt, Tilium. Mhm. Und da sind wir jetzt quasi in so einer Pilotierungsphase. Wir haben es mit zwei Clustern, gerade in der Verprobung. Und jetzt stehen wir genau an dem Punkt, globaler Rollout, ja, nein. Wir merken aber auch, gerade durch dieses, ne, also Zielgruppen definieren oder diese Segmente definieren, das ist jetzt auch nicht ganz trivial. Das heißt, also es ist nicht so, dass ich das mal irgendwie den 8 Clustern einfach zur Verfügung stelle und sage, macht mal, aber da braucht man ganz spezifische Profile.
Mhm. Ja gut, im Detail steckt es ja immer, aber grundsätzlich habt ihr eine Datenbasis, was sicherlich viele euch beneiden werden, weil die Arbeit zu einer Zeitpunkt stattgefunden hat, wo andere vielleicht andere Themen sich beschäftigt haben. Aber dieses CDP, ist es etwas für Nicht-Techniker, du hast gesagt, das erkennt Muster, Segmentierung. Und dann steuert ihr auch aus dieser Plattform die Kampagne aus? Oder wie ist es nahtlos verbunden?
Ja, genau, ja. Also das ist der Hauptmehrwert. Mhm. Es erkennt Muster, es kombiniert auftretende Events und Event wäre eben jede Art von Touchpoint oder definierter Punkt, verbindet die und steuert dann die Kampagne aus. Das heißt, es gibt Anknüpfungen an die Search Engine, es gibt Anknüpfungen in die Marketing Automation, sodass ich im Endeffekt so einen Kampagnenorchestrator habe.
Und sammelt auch neue Daten von den Landingpages, von irgendwelchen Events oder sowas? Also kommen wieder neue Daten zurück?
Ja, wobei ja wir das schon so aufgebaut haben, das Modell, dass die Daten alle im Data Lake landen.
Okay.
Also da gehen die eigentlich erstmal in die CDP durch. Die macht dann nichts mit, sondern es wird wieder originär im Data Lake abgelegt.
Und das ist noch ein manueller Prozess, oder eher nicht?
Nee.
Das nicht. Ich frag einfach, ich will jetzt auch nicht, das Ganze ist ja vielleicht auch Betriebsgeheimnisse, was ihr alles da macht, aber beim Fragen erstellen ist irgendwie in meinem Skript CDP als Plaudertasche.
Ah ja, das hatte ich mal auf irgendeinem Vortrag hatte ich das mal so verwendet.
Ja, fand ich ein gutes Beispiel.
Ja, aber eine Plaudertasche, oder? Weil die CDP im Endeffekt dadurch, dass sie über dem Data Lake sitzt, so bildlich, hat die diese ganze Information. Und die CDP soll uns eigentlich genau dann sagen, wenn das, was wir haben wollen, eingetreten ist. Ne? So diese stille Beobachtung. Ich beobachte, was da in Data Lake alles passiert, welche Events alle eintreten. Und ihr habt mir gesagt, auf welchen Event ich besonders gucken soll. Und jetzt plaudere ich aus, der ist übrigens gerade passiert. Und jetzt ist nämlich genau der Fall eingetreten, den wir haben wollten. Es gibt ein für uns definiertes Interesse an einer gewissen Thematik, an einem gewissen Produkt. Und das sollten wir jetzt in Echtzeit im Endeffekt dann marketingseitig aufnehmen.
Also das im Moment macht ihr auch noch klassisches E-Mail-Marketing, aber diese Automatisierungsthematik, da setzt...
Was ist klassisches E-Mail-Marketing für dich?
Ja, das ist jetzt eine gute Gegenfrage. Ich habe 1000 E-Mail-Adressen und schicke ein Newsletter raus. Ja. Die ganz einfache Variante.
Das sind vielleicht noch...
Messeeinladung vielleicht noch.
Das sind vielleicht noch 5% der E-Mails, die bei uns rausgehen.
Gut.
Der Rest ist in irgendeiner Art und Weise getriggert.
Automatisiert. Das zeigt ja schon, dass ihr da einfach viele, viele Schritte weiter seid.
Ist aber übrigens, also ne, auch das ist Teil der Transformation mit Vertriebsgesellschaften, genau diese Diskussion zu führen. Ist es wirklich sinnvoll, dass du an deine 80.000 E-Mail-Adressen, die du hast, alle 3 Monate einen Newsletter rausschickst, wo 17 verschiedene Themen drin sind und du im Endeffekt mit Schrot auf die Spatzen schießt,
ja, ja.
Weil du könntest das auch ganz klar segmentieren, du könntest auch immer irgendeinen Interessenstrigger dahinterlegen und zu sagen, diese E-Mail zum Themenfeld Hydrogen geht halt auch nur dann raus, wenn ich irgendwo ein Interesse für Hydrogen festgestellt habe. Dann sind wir nämlich beim Thema Relevanz des Inhalts und passt der Zeitpunkt.
Das ist ja so ein bisschen Account-Based-Marketing. Ja. Wenn wir uns Sachen angucken, dann schauen wir natürlich auch, wie spitz kriegt man eine Segmentierung, Zielgruppe, bis hin zu einer direkten Personenaussteuerung, die sich gerade in dem Umfeld vielleicht umgeguckt hat. Da wird es natürlich spannend. Ne? Mhm. Wenn man das dann auch noch automatisiert alles in Struktur bringt, ist natürlich klasse.
Und da kommt jetzt ein Thema rein, wo ich gerade so ein bisschen gedanklich immer hänge, dieses Thema Personalisierung. Mhm. Also was ist dann diese Personalisierung? Du sagst es gerade auf Individuenebene. Mhm. Jetzt bin ich da irgendwo gerade noch so in between, würde ich sagen. Also wir können, glaube ich, alle sehr gut mit großen Segmenten arbeiten. Segmente, die sich nach einem FIC-Code, also Industriezugehörigkeit, orientieren, die sich an Buyer-Personas orientieren, die dann auch immer relativ große Cluster bilden. Jetzt, wenn ich das Ganze verknüpfe mit weiteren Daten, Verhaltensdaten und so weiter, dann werden die Cluster kleinteiliger. Dann kommt es zu so Mikrosegmenten. Mhm. Ich habe gerade im Moment noch meine Zweifel, muss ich wirklich diese 1:1 Kommunikation machen? Oder gibt es mit dem Verhalten, das ich als Dominik Heigemeier zeige, nicht mindestens auch 17 oder 25 andere, die, wenn sie mit dem gleichen Content in Berührung kommen, zwar den als hochpersonalisiert für sich empfinden, aber dieses Muster gibt es halt mehrfach als nur einmal. Und dann bin ich in diesem Thema irgendwie so hybrid zwischen Segmentierung und Personalisierung.
Also ich bin jetzt dann vielleicht nicht so tief drin wie du, aber ich würde jetzt spontan sagen, wenn ich mich richtig persönlich angesprochen fühle, dann ist es die höchste Form. Bis hin, dass ich sogar noch irgendeinen Kontaktpunkt in der Ansprache finde, wo es bei mir direkt Klick macht. Ah ja, klar, da habe ich ja mich jetzt die ganze Zeit mit beschäftigt. Also dieses, manchmal sagt man ja, also wenn es jetzt nicht automatisiert ist, sondern so, wenn man mit Bauchgefühl oder wenn man manchmal denkt, da habe ich jetzt gerade dran gedacht im Autofahren und im nächsten Moment passiert es. Jetzt mal übertragen, jetzt nicht esoterisch, sondern ich habe ein Bild vor mir und ich rede ja auch bei mir in einem Vortrag immer davon, dass es irgendwie, jeder kann seine Zukunft bewusst lenken. Mhm. Ja, und einfach die Kraft des Gehirns, neuroplastisch eben auch Zukunftsbilder zu verankern und dann auch in eine gewisse Form dahin zu laufen, das ist für mich nochmal so eine andere Sache, die jetzt nicht technisch das erklärt, aber ich glaube, dass ich, wenn ich so technisch eine Identifikation hinbekomme, dass es dann halt einfach ein 100%-Treffer ist. Ja. Also von daher ist diese Hyperpersonalisierung, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, ist schon eine Königsdisziplin.
Ja,
und
genau,
wenn
also
es dann das mit der CEO ist, oder dann ist es ein Volltreffer.
Ja, das mit Sicherheit. Und da versuche ich halt gerade herauszufinden, wie dieses Thema Aufwand und Nutzen.
Das ist nochmal ein anderes
Weil
Thema.
Weil der Aufwand operativ ist natürlich extrem hoher. Und jetzt muss man wahrscheinlich auch da in Dimensionen denken, dass wir eine personalisierte Anrede machen. Ist ja außer Frage. Da muss ich auch nicht groß Content dafür erzeugen, weil das sagt mir das CRM, dass das der Herr Stefan und nicht die Frau Stefan ist. Und deswegen, das sehe ich nicht als Personalisierung. Und ich sehe es auch nicht als Personalisierung, dass ich aus dem CRM die Account-Zugehörigkeit
dieses Kontakts. Das ist klar, das meinte ich jetzt auch nicht.
Und dann aber die anderen Bausteine von so einer Kommunikation, die könnten natürlich mikrosegmentiert sein. Weil du und ich uns beide in der Vorbereitung auf diesen Termin vielleicht auch mit einem gewissen Thema beschäftigt haben. Und beide empfinden wir es aber als personalisiert, wenn wir darauf jetzt getriggert werden.
Ich habe da mal so eine, weil ich am Anfang ja auch gesagt habe, Daten sind alleine eben keine Erkenntnisse. So eine Formel, Daten plus Kontext plus Hypothesen gleich Erkenntnisse. Das fand ich eigentlich einen schönen Kern für diesen Themenblock. Weil immer noch gibt es auch Interpretationen für Marktannahmen, die man trotzdem noch ergänzen muss, dass seine Botschaft natürlich auch drin ist. Und das, glaube ich, macht es dann rund. Aber vielleicht nochmal zu dem ganzen Themenblock. Klar, KI für Mustererkennung. Aber wenn man das ganze Thema künstliche Intelligenz, wo steht ihr da? Umarmt ihr das? Ist das für euch tägliche Arbeit? Oder geht ihr damit auch teilweise kritisch um, dass ihr nicht austauschbar werdet und dass ihr auch wirklich echte Menschenerlebnisse schafft? Wo ist da der Spagat oder wo ordnet ihr das ein oder wie ordnet ihr das ein?
Also das kann ich jetzt auch aus zwei Ebenen ein Bild zeichnen. Das eine ist, wie gehen wir als Festo gesamthaft damit um und wie gehen wir im Marketing damit um.
Okay.
Na, als Festo, glaube ich, haben wir wie viele andere Unternehmen auch einfach ganz, ganz viel jetzt erstmal versucht und ausprobiert. Ne? Wo könnte KI einen Mehrwert stiften? Ob das jetzt tatsächlich embedded KI in Produkten ist?
Ja gut, das ist nochmal klar.
Das ist eine ganz andere Thematik, aber auch wo Prozesse, wo sind wir in dem Thema Datenanalyse, Dokumenten auslesen und so weiter, auch interne Prozesse. Und da sind wir relativ schnell sehr breit reingegangen, haben dann aber festgestellt, gut, jetzt kommt natürlich die Gefahr, auch aus Thema Cybersecurity und so weiter. Wir haben 20.000 Mitarbeiter. Wenn 20.000 Mitarbeiter beginnen, auf einmal sich mit jedem Tool zu beschäftigen, wird das vielleicht auch irgendwann gefährlich. Also insofern haben wir das sind glaube ich jetzt auch 2 Jahre, haben wir einen internen Bereich, nennt sich bei uns Skillground. Dieser Skillground ist im Endeffekt eine Sammlung von Tools, die für die gesamte Belegschaft von Festo freigegeben sind, um uns als Organisation bewusst auch in Berührung zu bringen mit dem Thema. Und zwar jeden in seinem alltäglichen Arbeiten. Das sind simple Tools drin, die Bildgenerierung betreffen, die PowerPoint-Präsentationen unterstützen, die Video-Avatare kreieren, die mir den Untertitel übersetzen etc. Also alles, was ich sage, was bisher irgendwie ein hochkomplexer Prozess war, kriegst du jetzt quasi so einen kleinen Assistenten mit in die Hand. Gleichzeitig gibt es dann aber eben diese spezifischen Projekte, wo wir tiefer reingehen, wo wir sagen, da brauchen wir jetzt auch Experten. Und die Experten sind auch eher in der Lage, einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Tool zu pflegen. Und im Marketing haben wir zum Beispiel begonnen, dass wir in der ganzen Thema Content-Produktion und Kampagnen, Vorbereitung, Kampagnenkonzeption, uns einen oder mehrere Agenten aufgebaut haben, die uns im Endeffekt helfen, in unserem Kampagnenentstehungsprozess an den relevanten Prozessen unterstützend einzugreifen. Also wir haben so einen klassischen agilen Aufbau. Wir nehmen ein Thema in die Hand. Wir beginnen eine Marktanalyse zu machen. Wir beginnen eine Datenanalyse zu machen zu dem Thema, um dann alle relevanten Informationen zu haben, um das Kampagnenkonzept aufzubauen. Diese Marktanalyse, Datenanalyse machen wir heute sehr stark KI unterstützt. Aggregation von Daten, Muster erkennen und so weiter. Dann bauen wir die Customer Journey auf. Klassisches Customer Journey Mapping. Das ist das Thema, da wollen wir hin. Was könnten Touchpoints sein? Vor allem, wir bedienen uns an so einem neurowissenschaftlichen Modell, zu sagen, es gibt in jeder Phase der Kaufentscheidung gibt's ein immanentes Kundenbedürfnis. Und das ist die Frage, die der Kunde sich stellt. Und auf die müssen wir eine Antwort haben. Und da gibt es die Unaware-Phase, da weiß er noch gar nicht, dass er nach einer Lösung sucht. Wie gehen wir damit um? Und wir haben da ein relativ starkes Framework aufgebaut, das uns auch sehr schnell macht in der Kampagnenentwicklung, was dann darin mündet, dass wir im Endeffekt für jedes Asset, für jeden Lead-Magnet, der in dieser Journey ist, ein Briefing erstellen. Und dieses Briefing geht dann in die Content Factory, um dort aufgebaut zu werden.
Wie viele Leute hast du da?
In dem Kampagnenteam sind es 4 Customer Journey Spezialisten.
Okay,
stark. Die gehen alle 10 Wochen, 8 bis 10 Wochen gehen die in so einen Customer Journey Week, ist bei uns dann das Agile. Mhm. Und dann bauen sie ein Thema auf. Also quasi 4 Themen, weil jeder ein Thema aufbaut.
Und dann interessiert mich natürlich, wo und wie setzt ihr Agenturen ein? Habt ihr Partner?
Das ist die spannende Frage. Ja. Also was ist die Rolle einer Agentur?
Ja, und wenn ich interessiert jetzt mich, war auch unser BVIK-Event. Genau. Wie siehst du die Rolle da?
Wenn ich provokant formulieren darf, ja, sage gerne. Ich brauche wahrscheinlich zukünftig keine Agentur mehr, die mir einen Newsletter baut.
Das oder kann
oder
ich
die mir Content produziert. Ich brauche Agenturen, die uns in diesem Konzeptpart strategisch unterstützen. Gerade wenn man dann auch so ein bisschen in dieses Thema Intent und so weiter denkt, da glaube ich, ist es viel mehr strategische Diskussion und Beratung, aber weniger operative Ausführung von Dingen.
Ich habe das, glaube ich, im Termin so Zukunftsbegleiter genannt. Also ja. Weil das ist genau die Ebene. Jeder guckt aus einer anderen Brille in die Zukunft und dann entstehen dann neue Kombinationen.
Wo wir dann natürlich klar noch den ein oder anderen Partner an der Hand haben, ist dann in der Content-Produktion, wenn es darum geht, Bildgenerierung. Aber das sind dann weniger als diese, diese großen Agenturen, wo man sagt, so diese Full Service, sondern auch ganz, ganz viel kleine, flexible Freelancer, zwei-, drei-Mann-Agenturen.
Ja, das
spezialisiert auf gewisse Felder.
Das merken wir auch. Also der Content an sich, den auch irgendwo natürlich Aufmerksamkeit stark zu produzieren. Wir hatten erst eine Produktion, 2 Tage, 400 Essays haben wir hier produziert im Studio. Ja. Und das sind natürlich schon Sachen da, vor 5 Jahren hätten wir gedacht, was soll das? Aber diese Denke oder dieser, sage ich mal, dieser Bedarf nach immer wieder kleineren Aha-Effekten, der steigt extrem. Ja.
Da vielleicht noch auf die eine Frage noch weitergehend. Also wir hatten jetzt quasi dieses Customer Journey Mapping, die Briefings, und jetzt geht es in diese Content Factory, die dann ja auch ein paar Leute sind.
Okay.
So, und die haben jetzt ihre Agenten und die sagen, ich habe Agent für das Asset, für das, und beginnen jetzt das Briefing mit bereits erfolgreichen Prompts aufzubauen. Und da haben wir gemerkt, das ist halt extrem Effizienz. Also wir haben früher halt so ein White Paper begonnen, auf einem weißen Blatt Papier zu schreiben.
Ja, ja, klar.
So, und dann haben wir da uns mit unserem Fachexperten aus der Business Unit oder aus dem Industriesegment 3, 4, 5 Mal hingesetzt. Dann hat so ein White Paper in der Erstellung halt nicht nur Wochen, sondern vielleicht auch mal Monate gedauert. Ist ja bei der Dynamik, die wir gerade auch mit Hyperpersonalisierung nicht mehr möglich. Über die Anwendung von KI und die Agenten sind wir eigentlich in der Lage, dass wir den Prozess an Tag 1 machen. Und dann hast du so eine 60-70% Lösung, mit der du jetzt mit dem Fachexperten reingehen kannst. Und das dann auch zurück auf deine Frage, wie stellen wir sicher, dass wir nicht austauschbar werden? Weil jetzt beginnt auf sehr hohem Level auf einmal dieses Feintuning und dieses unsere Expertise reinzubringen. Aber beschäftige bitte nicht 3 Monate mit, welches Gerüst dieses White Paper haben wird.
Okay, ja, also ich hoffe, der Wojtek hat jetzt gut zugehört oder hört es sich noch an, weil klar, also da kann ich nur sagen, Hut ab, wenn diese Themen so strukturiert funktionieren und auch dann mit der Datenbasis, die ihr habt, natürlich, dann ist nicht nur die Marke exzellent, sondern auch das Marketing, würde ich mal sagen. Gratulation auf jeden Fall. Genau, jetzt so ist es ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fragepunkt wir jetzt sind. KI haben wir und dies und das. Wir haben jetzt auch schon eine gewisse Zeit gesprochen. Vielleicht noch so, du hast schon viel Input rausgegeben, aber wenn du jetzt ein mittelständisches Unternehmen oder ein kleineres, 50 Mitarbeitenden, wie müssten die dieses KI oder datengetriebene Marketing anfangen? Was wären da so vielleicht so 3 Quick Wins, wo du in deinem Gedächtnis hast?
Also ich würde mir im ersten Moment mal einen relativ klar umrissenen Use Case
greifen. Ein Use Case
und den mal durchdeklinieren. Mhm. Ne? Also nicht in Versuchung geraten, an zu vielen Baustellen gleichzeitig, sondern an einer Thematik mal zu lernen. Da gebe ich ein Beispiel, wie wir in das Thema Trigger-Based E-Mails reingegangen sind. Wir haben gesagt, wir haben so viele Daten, wir könnten im Endeffekt an so vielen Touchpoints Follow-up-Nurturing-Strecken bauen. Wir machen das jetzt das allererste Mal im Kontext Online-Business und bedienen uns an einer B2C-Logik. Und die B2C-Logik ist, es gibt einen Warenkorb, der nicht geschlossen wird. Und dann, wenn ich das beim Bräuninger mache, dann habe ich spätestens nach 2 Stunden eine E-Mail in meinem Posteingang. Da liegen noch Artikel in deinem Warenkorb, die ist noch nicht abgeschlossen. Wenn ich nicht reagiere, bekomme ich am nächsten Tag vielleicht nochmal einen Namen und dann kriege ich da noch 5% Voucher im Zweifel.
Mhm, genau.
Wir haben gesagt, das ist doch eine Logik, die können wir sehr einfach aufsetzen. Wir wissen genau, Warenkorb wurde befüllt, ist abgebrochen. Sagen uns die Daten. Jetzt senden wir einfach mal diesen ersten Reminder und den zweiten Reminder und gucken, was passiert. Und dann bin ich schon im datengetriebenen Marketing eigentlich. Mhm. Der Impuls für diesen Aussand ist nicht mehr der Newsletter, sondern er ist, da gab es ein individuelles Event, nämlich Person X hat einen Warenkorb befüllt und hat den nicht abgeschlossen. Und nur Fokus darauf zu setzen, hat uns geholfen, mal zu verstehen, wie behavioral triggered E-Mails funktionieren. Mhm. Und dann haben wir so langsam skaliert und gesagt, gut, jetzt gibt es nicht nur den Warenkorbabbrech, jetzt kann der vielleicht auch ein Konfigurationstool von uns verwendet haben. Jetzt kann der vielleicht auch an einem Webinar gewesen sein und gibt kein Follow-up. Und deswegen, also das wäre für mich so die erste Empfehlung. Use Case klar definieren und an dem arbeiten. Dann sich wirklich sehr bewusst machen, was brauche ich für diesen Use Case wirklich für Daten, wenn ich noch nicht eine große Erhebung von Daten habe. Und dann auch damit mal anfangen. Ne? Also, weil die Schwierigkeit ist halt, wir müssen lernen, dass die Daten da sind und dass wir jetzt auch unglaublich viele Reportings und Dashboards bauen können. aber ich muss die auch lesen können. Deswegen ist es gut, die Formel, die du vorhin genannt hast, weil da eine Hypothese dabei war in dieser Formel. Ja. Mhm. Wenn ich eine Hypothese habe, hilft mir die Hypothese auch in der Interpretation der Daten am Ende des Tages.
Genau, und kann ich gegenprüfen.
Genau, ja. Ansonsten passiert Folgendes, ich gucke auf dem Dashboard und sage, ich weiß nicht, was mir die Daten sagen. War das jetzt gut oder das schlecht? Habe ich Benchmarks? Wie sollte die Quote eigentlich sein an der Stelle? Also Datensparsamkeit will ich damit so ein bisschen als. Ne? Mhm. Nicht in Versuchung geraten, alles zu erheben und am Ende mit dieser Flut an Daten überhaupt nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und das Dritte ist, da haben wir vor 3 Jahren eine Entscheidung getroffen, was hat das mit Rollenprofilen im Marketing auf sich? Also welche Rollenprofile brauche ich? Und ist das altgediente Rollenprofil des generalistischen Kampagnenmanagers noch tragbar? Weil der muss ja heute eine Welt überblicken, ja, die auch sehr technisch mittlerweile ist und die sich so rasant ändert, dass ich eigentlich nicht mehr Schritt halten kann. Und aus dem Grund sind wir in unserer Organisation wieder zurückgegangen zur Spezialisierung von Rollen. Ich habe vorhin eine schon erwähnt, den Customer Journey Spezialisten. Diese Rolle hat keine andere Aufgabe, als ein Thema ganzheitlich zu betrachten. Und zwar nicht nur marketingseitig, sondern idealerweise auch Commercial Touchpoints, Sales Touchpoints, Produkt-Touchpoints etc. Eine andere Spezialisierung, die wir vorgenommen haben, ist der Marketing Automation Spezialist. Weil wir gesagt haben, die Marketing Automation hat so viele Logiken, auch mit der Customer Data Plattform, da musst du so tief drin sein, um quasi auf tagesaktueller Basis zu verstehen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Insofern bin ich dann immer so an diesem Scheidepunkt, wenn dann in den lokalen Organisationen gibt es dann 2 Marketing Manager und die machen alles von heute Social Media Post, morgen eine Pressemitteilung, dann muss ich aber noch die Webseite pflegen, habe dann noch irgendwie den Newsletter aufzusetzen und nebenbei bin ich noch Event Manager, weil nämlich ein interner Sales-Gipfel ansteht. Der wird halt nirgends richtig gut sein, leider.
Ja, klar. Aber jetzt noch einmal, weil du hast gesagt, wie viele Leute hast du insgesamt in deinem Team?
Unsere globale Marketingorganisation sind circa 70 Personen.
Okay.
Allerdings, Einschränkung, das sind auch knapp 10 Personen dabei, die Messe machen.
Ja, okay.
Und das Messe ist immer heißt ein bei großer uns,
Brocken, ja.
Wir bauen auch alle Ausstellungsdisplays selbst.
Okay.
Also wir haben da jetzt nicht so dieses klassische Thema Messebauer, wo wir sagen, wir möchten folgende Applikation, sondern wir da...
Noch ein Partner, der nicht gebraucht
wird. Sorry. Das haben wir schon immer. Also das ist bei Festo immer, das haben wir nie aus der Hand gegeben, weil wir gesagt haben, es kann keiner so kreative Showcases bauen, wie wir selbst.
Genau, weil die Applikation an sich ja eigentlich auch das Exponat ist. Ja.
Genau.
Ja.
Die Applikation ist das Exponat und die bauen wir selbst. Und das ist natürlich eine Werkstatt, die wir dann haben. Ja.
Okay, muss ich durchschnaufen. Aber trotzdem, den Punkt müssen wir noch machen, weil das hast du mir auch im Vorfeld gesagt. Du bist auch sehr stolz, dass du bei eurer Organisation oder in der Organisation Marketing und Vertrieb eigentlich mal auf Spur, nenne ich es jetzt mal übertrieben, gebracht hast oder einfach in die Zusammenarbeit gebracht hast. Wie war da die Reise? Was ist diese Symbiose zwischen Sales und Marketing?
Das ist eine lange Reise.
Das war okay, das Erste. Da bin ich beruhigt. Ja. Also andere sind beruhigt.
Ich glaube, was uns auch geholfen hat an der Stelle ist, dass wir zum Beispiel bei so Themen wie Kampagnenkonzeption Vertrieb von Anfang an mit einbinden. Also dieses Format der Customer Journey Week, da ist ein Vertriebsmitarbeiter die ganze Woche bei uns dabei. Mhm. Der wird mit uns diese Kundenbedürfnisse challengen. Wir versuchen ganz, ganz viel dort abzusaugen. Und wenn es dann weitergeht, jetzt haben wir irgendwann so diese Kampagne aufgebaut und haben uns auch ein gemeinsames Verständnis geschaffen, wann ist es denn ein Lead? Also dieses gemeinsame Definition von Lead-Kriterias und auch dieser Qualität des Leads, die ich haben möchte. Mhm. Weil ansonsten kommt der klassische Fall, ihr kreiert ein Marketing-Qualified Lead, der wird über den Zaun geschmissen, Sales sagt, ja, ist nicht gut genug. Und das ist ein Schritt, wo wir gemeinsam vorgehen.
Also KPIs auch doch.
Und danach ist ein Erfolg. Ja. Mit gemeinsamen KPIs. Also beispielsweise, wir haben eine KPI eingeführt im Marketing. Die hat für sehr viel Unruhe gesorgt im Marketing, nämlich die Quote an konvertierten Leads. Mhm. Warum hat die für Unruhe gesorgt? Weil nämlich unsere Orga gesagt hat, das können wir doch gar nicht beeinflussen. Die Konvertierung macht doch Sales. Die müssen doch daraus ein Angebot oder eine Opportunity erstellen. Also Ja, ja. Nicht unser Verantwortungsbereich. Ja, aber wenn wir nicht versuchen, damit darauf einzuwirken,
immer besser zu werden,
werden wir uns nie verknüpfen und werden nie zusammenarbeiten. Cool. Ja, ja. Und durch die KPI haben wir, glaube ich, schon in unserem Lead-Management-Prozess geschafft, dass wir das Thema Leads immer als gemeinsame Aufgabe sehen. Dass deswegen auch eine Sales-Organisation für sie das völlig normal ist, dass wir da auch noch weiter so ein bisschen nachfragen. Wie sieht es denn aus da? Ne? Weil es ist ja auch unsere gemeinsame KPI, diese Conversion. Und warum kam es nicht zur Conversion? Das ist dann wieder der Feedback-Loop, den wir bekommen. Ja, noch nicht gut genug. Okay, dann haben wir uns gemeinsam vielleicht bei der Definition in eine und falsche
Hypothese verrannt. Kein
Fingerpointing. Genau, also das ist das eine. Und das andere, da würde ich jetzt... Wir hatten vorhin bei dem Thema Messe, haben wir die Thematik nach Covid und alles digital. Mhm. Das war so ein erster Moment, wo Vertrieb bei Festo gemerkt hat, hey, wir brauchen das Marketing wirklich.
Okay.
Weil ich kann nicht mehr zum Kunden fahren, aber die haben die Touchpoints noch, die können noch kommunizieren. Also da sind wir, glaube ich, sehr weit aufeinander zugegangen in dieser Phase. Und jetzt auch, und das war das, was langwieriger Prozess war, einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Und ich spreche jetzt über Direktvertrieb im größten oder im weitesten Sinne. Wenn du als Außendienstmitarbeiter von Festo mit deinem Festo-Fahrzeug auf den Hof des Kunden fährst, dann gab es da vorher schon eine Reise.
Ja, das ist...
Und das ist die wir kennen. Und das können wir dir geben, dieses Wissen, weil dann läufst du nicht durch diese Tür mit dem falschen Thema. Und das hat ein bisschen gedauert, ne? diese Mindset-Veränderung zu sagen, okay, da ist ganz, ganz viel wertvolle Information da, die das Marketing schon hat. Und wenn wir die beiden... das Wissen zusammenwerfen, sind wir insgesamt erfolgreicher. Und daraus ist ja dann auch so ein bisschen die Thematik, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen werden, diese Thematik Data-Powered Lead entstanden.
Nee, erzähl's bitte, da habe ich jetzt, nicht mehr.
Okay. Also was haben wir gemacht? Und jetzt kommt wieder diese Rückkopplung zu Data.
Okay.
Wir haben halt festgestellt, wir sehen relativ viel sehr kundenspezifische Verhaltensmuster, die aber unserem Außendienstmitarbeiter komplett verborgen sind. Ganz einfaches Beispiel, wir sind historisch über die letzten Jahrzehnte Marktführer in der Pneumatik. Wir haben aber ein sehr starkes Bestreben in der elektrischen Automatisierungstechnik auch zu wachsen, weil eine starke Elektrifizierung stattfindet. Also ist das so ein Segment, wo wir rein müssen. Ist aber für unsere Außendienstmannschaft auch jetzt eher schwierig, weil die halt Pneumatik beraten können. Und elektrische Automatisierungstechnik haben sie noch so vielleicht so ein bisschen auch eine Hürde. Und auch der Kunde uns dort nicht unbedingt wahrnimmt, weil er sieht uns ja eher als den Pneumatiklieferanten der letzten 30 Jahre. Jetzt gibt es durchaus viele Kunden, wo wir feststellen, der hatte ein Webseiten-Suchverhalten, das sich über 5-6 Jahre immer in Pneumatikseiten, der beginnt auf einmal Elektrik-Automation-Seiten von Festo anzuschauen. Das war für uns jetzt ein Datenpunkt, wo wir gesagt haben, den müssen wir doch im Vertrieb mitgeben. Der muss doch verstehen, dass sein Kunde, den er seit 15 Jahren mit Pneumatik betreut,
transformiert.
Dass der sogar dabei ist, einen Technologieshift vorzubereiten, den er noch gar nicht im Gespräch erwähnt hat, möglicherweise. Und so haben wir gemeinsam mit Vertrieb wieder, da ist wieder dieses, haben wir 6 bis 8 Indikatoren definiert, wo wir gesagt haben, was wären Informationen, die für euch extrem wichtig wären, wenn ihr die wüsstet, die wir vielleicht aus den Daten sehen können. Und so wurde dann so quasi eine neue Lead-Quelle eröffnet, nämlich der Data-Powered Lead. Das heißt, unser Außendienst bekommt einen Lead ins CRM gespielt, wenn wir feststellen, dass mehr als einer dieser Indikatoren zutrifft. Führt natürlich erstmal wieder zu Unbehagen, weil Unbehagen, wie wir das alle kennen, ja, jetzt habe ich da Informationen, wie gehe ich mit denen um? Laufe ich jetzt morgen zum Kunden und sage, wir haben übrigens gesehen, dein Webseitenverhalten hat sich verändert? Wie seht ihr das? Ja. Oder nutze ich die subtil? Also waren wir wieder schnell an dem Punkt, wie enablen wir eigentlich den Umgang mit diesen Daten? Weil die Akzeptanz dieses Data-Powered Leads ist super.
Die ist stark. Die hat
mega wertvolle Daten. Ja, ja. Aber darf ich die jetzt so nutzen? Ja, weil wir haben ja alle Cookie...
Es sind freiwillige Daten in dem Sinne.
Genau, ja. Und das war dann schon spannend zu sehen. Und spannend zu sehen war dann halt, wie die Ergebnisse nach oben gegangen sind. Also wie Besuche basierend auf diesem Wissen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Opportunity geführt haben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem Abschluss geführt haben, weil offensichtlich ich zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema beim richtigen Kunden aufgeschlagen bin.
Lass mich einmal ein bisschen provokant fragen, wenn du das prozentual einschätzen willst von dem, was du erzählst. können wir auch rausschneiden nachher. Aber wo steht ihr prozentual?
Wie meinst du jetzt?
Von dem Ganzen, was du erzählt hast, ist das 100% schon alles am Laufen? CDP, sagst du, seid da gerade in der Scope-Phase. Aber wenn es auf so einer prozentualen Einschätzungs...
80%.
Okay.
Und ich glaube, die fehlenden 20% sind weniger, dass wir das noch nicht erreicht haben, sondern dass wir es noch nicht flächendeckend.
Okay.
Sondern dass wir halt noch an vielen Stellen so Pilot hier, Cluster da, also auch dieses Thema Data-Powered Lead, ne? Das hat man mit dem Cluster Europa begonnen.
Ja, okay. Dann ist klar.
Super akzeptiert. Dann ist man in Dach, bei uns ist Europa und Dach sind zwei eigene Vertriebscluster. Okay. Dann ist man jetzt in den Bereich Dach gegangen. Haken dran.
Okay.
Und jetzt sind wir halt eher gerade so den Americas-Bereich und Asien sind wir gerade noch ein bisschen zurückhaltend. Wir sagen, das ist eine ganz andere Mentalität, ganz andere Kultur. Wird es dort funktionieren?
Okay.
Und das meine ich eher so diese, warum wir noch nicht 100% sind.
Und habt ihr auch gemeinsame Budgets, Marketing und Sales, oder ist das...
Nee, leider nicht.
Leider nicht, okay.
Leider nicht.
Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Gut, also erstmal auch nochmal danke für die Offenheit und für diese Transparenz, die du da so reinbringst, weil das ist ja schon auch das, was den Podcast ausmacht, dass man eben mal ein bisschen tiefer reingeht. Und du bist sonst ja auch aktiv, erzählst viel, bist auch in der BVK-Studie im Interview, wo du natürlich diese Themen, aber so in dem Gesamtkontext kriegt man es selten mit. Und deswegen, also ich habe heute und lerne auch immer noch eine Menge dabei. Was kommt als nächstes, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt? Was sind für dich so im B2B-Marketing in 5 Jahren? Was siehst du da? Was ist da vorstellbar für dich?
Boah, 5 Jahre ist natürlich ein extrem langer...
Dann nehmen wir 2 oder 3, ja genau, zumindestens.
Also ich glaube, dass uns die Thematik Anwendung von KI in den nächsten 2 Jahren extrem beschäftigen wird. Na, diese naheliegenden Fälle von, ich habe die Content-Produktion ein bisschen effizienter gestaltet, ich habe irgendwelche Datenanalysen schneller gemacht. Mhm. Ich kriege immer wieder die Frage, die ist vielleicht auch ein bisschen provokant, auch intern, ja, kann man eigentlich das ganze Thema Kampagnen nicht komplett KI automatisiert erstellen? Also brauchen wir überhaupt bei euch noch so viele
Customer Journey Spezialisten? Und dann kippt es natürlich mit den, gibt es andere Themen, ja.
Genau, und da glaube ich halt, da bin ich der Überzeugung, ich glaube, wir brauchen immer noch, deswegen sage ich, die Rollen verändern sich so stark. Ja, wir brauchen immer noch den Mensch, der das im Endeffekt bewertet. Auch wieder auf deinen Punkt vorhin, Qualität und Austauschbarkeit. Weil wenn wir alle Unternehmen, alle Kampagnen über irgendwelche KI-Agenten, dann
wird es langweilig vielleicht.
Genau. Also dieses Bewerten und so weiter, das sehe ich als einen Skill, der viel stärker werden wird. Und insofern glaube ich, dass wir im B2B-Marketing mit Sicherheit an das Thema Rollen extrem rangehen müssen in den nächsten Jahren und dass wir vermutlich auch die Organisationsformen verändern werden, wenn wir es nicht schon haben. Was wird uns noch bewegen? Also die Hyperpersonalisierung, die du vorhin, ich glaube, das sind wir noch weit davon entfernt. Mhm. Ja? Und die geht ja für mich dann einher mit dem Thema Account-Based Marketing. Mhm. Also Account-Based Marketing ist halt, auch wenn das oftmals gerne so gesehen wird, nicht, dass wir für einen Kunden Nestlé, nenne ich jetzt mal, eine kundenindividuelle Broschüre machen. War auch mal definiert als dieses Account-Based Marketing.
Da gibt es verschiedene Stufen sicherlich.
Genau. Ja, genau. Und das könnte dann auch so, weil es jetzt einfach umsetzbarer wird, mit Hilfe von KI, findet die ganze Personalisierung möglicherweise viel einfacher und automatisierter statt.
Der oder das, wie auch immer, Future-Mindset-Moment habe ich hier. Ein paar kurze Fragen, schnelle Antworten. Welche innere Haltung hilft dir, in der Komplexität des globalen Marketings handlungsfähig zu bleiben?
Da würde ich Integrität, das hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube, wir sind in so einer volatilen Zeit, dass es einfach wichtig ist, relativ klar das zu tun, was man sagt und auch zu sagen, was man tut. Ne? Also deswegen, da ist für mich Integrität, ist glaube ich so eine Haltung. Wenn man die hat, dann kann man auch dadurch navigieren, durch diesen Wandel.
Was machst du konkret, wenn eine Kampagne nicht funktioniert und der Druck steigt?
Im Idealfall einen Stecker ziehen.
Habt ihr gesehen, okay. Woran erkennst du, dass dein Marketing-Team auf dem richtigen Weg ist, auch wenn ohne oder auch wenn die Datenlage nicht perfekt ist?
Dass wir uns intensiv mit der Thematik beschäftigen und hinterfragen. Und hinterfragen in beiden Sinnen. Warum ist es erfolgreich oder warum ist es auch nicht erfolgreich? Und dann auch die Thesen aufbauen. Also vielleicht die Daten zeigen das, aber die hinterfragen, ob das richtig ist. Und dann bin ich happy, weil dann merke ich, sie
haben mitgedacht. Ja, genau. Ja, okay. Einfach noch kurz mal 2-3 Sätze vervollständigen. Gutes B2B-Marketing ist?
Kreativ und technisch zugleich.
Wenn ich 20 Jahre jünger wäre und heute im Marketing starten würde, dann?
Dann würde ich mich wahrscheinlich für 2 Wochen einschließen und Prompting lernen.
Okay, gut, okay. Daten helfen uns bei Festo, aber sie können uns nicht sagen.
Oh.
Ich jetzt nicht, dass sie widerspricht. Okay.
Sie können uns nicht sagen. Was können uns Daten nicht sagen? Da würde ich echt, tue ich mir jetzt gerade schwer, irgendwie eine Antwort zu finden, was wir uns nicht sagen können.
Ich glaube, Sie
können uns sehr viel sagen.
Das ist auch eine Antwort, denke ich doch. Der größte Fehler, den B2B-Marketer machen, ist, jetzt habe ich die Frage.
Dass sie B2B als eine komplett eigene Dimension und spezielle Dimension sehen. Ich glaube, man muss immer nach links und rechts gucken und gerade die jüngsten Konferenzen, ob das eine OMR oder WNV Summit und dergleichen waren, die zeigen, es gibt immer mehr Verschmelzung zwischen B2C und B2B, zumindest was Mechaniken und so weiter angeht. Und ich glaube, so dieses klare Trennung von, ja, wir sind B2B, das hat mit den anderen nichts zu tun, das wäre fehl am Platz.
Können wir unsere Positionierung auch ein bisschen schleifen, dass wir nicht nur die B2B-Agentur sind. Dominik, vielen Dank. Es war eine schöne Reise. Also ich habe wirklich eine Menge gelernt. Und auch hier vielen Dank ans Team von den Inverve-Studios. Lieber Chris, danke. Ich weiß nicht, hast du die Kamera schön geschwenkt? Kannst du noch einmal so einen richtigen schönen Move machen hier? So. Und ich freue mich, die Gespräche weiterzuführen. Und dann danke ich dir und bis
vielen
bald.
Dank. Ja, gerne.
Danke dir.